Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Fritzi, wir sehen uns wieder. Wir brechen zu einem zweiten Spaziergang auf. Wie schön.
Ja, finde ich auch.
Wir haben beim letzten Mal ziemlich viel Imperiales gesehen und ziemlich viel aus der Zeit der Monarchie. Wien ist aber auch anders. Und zwar gibt es in Wien ja auch sehr viele Gebäude, die man mit dem Stichwort Rotes Wien verbindet. Was hältst du davon, wenn wir mal über einen anderen Aspekt Wiens reden, und zwar über das rote Wien?
Das ist eine sehr gute Idee.
Was ist denn eigentlich das rote Wien? Was heißt dieser Begriff? Was verbindet man damit? Worum geht es da?
Das rote Wien ist an und für sich ein Begriff, der in der ganzen Welt bekannt war. Und man verbindet damit die Errungenschaften, soziale Errungenschaften. Der Zeitraum dieses roten Wiens ist eigentlich von Mai 1919 bis Februar 1934. Aha. Also das war der Zeitpunkt.
Also rotes Wien heißt, ist ein kultureller Überbegriff quasi für sozialpolitische Errungenschaften, die die Stadt geprägt haben? Kann man das so zusammenfassen?
Genau, in einer Stadt, die also sozialdemokratisch regiert war, die ganze Zeit. Und bei der ersten Wahl nach dem Ersten Weltkrieg, im Mai 1919.
Also bundesweite Wahl? Oder?
Nein, das ist Wien-Wahl. Wien-Wahl. Mhm. Bei der bundesweiten Wahl war wohl die Sozialdemokraten die stärkste Partei, aber hatten aber keine absolute Mehrheit. Ironischerweise haben Wahlanalysen ergeben, dass hätte es kein Frauenwahlrecht gegeben, die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit errungen hätten, weil Frauen ganz einfach christlich-sozial gewählt haben.
Aha, das heißt,
also gut, das war jetzt nur ein
kleiner Exkurs, der aber auch recht interessant ist, weil heutzutage ist es ja so, dass Frauen eher links wählen.
Ja.
Und Männer eher konservativ oder rechts wählen. Und damals war das anders.
Genau, und das war eben aufgrund, das erste Mal, dass Frauen wählen durften, nicht? Und die haben so darum gekämpft, besonders die Sozialdemokratinnen, okay, das gehört aber jetzt nicht zum Roten Wien, und die mussten also bundesweit eine Koalition mit den Christlich-Sozialen bilden. In Wien aber im Mai, bei den Wahlen, haben die Sozialdemokraten eine Mehrheit von 54% gehabt.
Bei den Wahlen zum Bürgermeister, Entschuldigung, ja.
Zum Gemeinderat.
Zum Gemeinderat, okay.
Und Wien war ja noch kein Bundesland. Ah. Als Bundesland ist Wien erst in der Verfassung 1920 bestimmt worden.
Aha.
Und ist erst Bundesland mit 1.1.1922 geworden.
Und davor war Wien was?
Davor war Wien Hauptstadt des Reiches und Österreichs, aber ein Teil Niederösterreichs.
Aha, das war eine große Stadt in Niederösterreich.
In Niederösterreich.
Und auch die Hauptstadt von Niederösterreich.
Nein, Niederösterreich.
Bis 1989.
Nein, hat Niederösterreich gar keine Hauptstadt gehabt.
Also Niederösterreich hatte überhaupt keine Hauptstadt?
Hatte keine Hauptstadt, nein.
Oh.
Und die Niederösterreicher waren ganz froh, dass sie Wien losbekommen haben, weil in Wien natürlich sehr viele Sozialdemokraten waren. Und es war eine sehr große Stadt und dadurch ist eben diese schreckliche Sache passiert, dass die Niederösterreicher eine kurze Zeit lang einen sozialdemokratischen Landeshauptmann, den
Wirklich?
Albert Seber, gehabt haben. Ja.
Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ja, also gut. Und
das war wann? Das war nach dem Ersten Weltkrieg?
Nach dem Ersten Weltkrieg.
Hatte Niederösterreich
1919, ja, kurze Zeit.
Kurze Zeit in den
Und der hat sogar erlaubt, die Sever-Ehe, das heißt, er hat erlaubt, dass Geschiedene wieder heiraten dürfen.
Wie hat das geheißen? Sever?
Sever, weil er hat Albert Sever geheißen.
Aha, ne? Aha.
Und nach ihm hat die Sever-Ehe geheißen. Okay, das ist aber jetzt nicht...
Puh, das ist jetzt... Weil, ja, das ist eigentlich nicht die Frage. Eigentlich wollte ich was anderes wissen. Eigentlich wollte ich wissen... Was ist das Rote Wien?
Und das Rote Wien hat eben dann angefangen im Mai 1919 und Wien hat ein sehr ambitioniertes Sozialprogramm gehabt. Man wollte ganz einfach eine sozialistische Gesellschaft erreichen, aber nicht mit revolutionären, sondern mit evolutionären Maßnahmen.
Aha.
Das heißt also, die Sozialdemokraten haben immer revolutionär geschrieben und evolutionär gehandelt. Was in manchen Fällen gar nicht so gut war, aber dass sie eben so revolutionär geschrieben haben. Aber sie wollten eben ganz einfach ihre gesellschaftlichen Vorstellungen mit der Formung eines neuen Menschen, kann man glaube ich sagen, durchführen.
Warte, jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Revolutionär schreiben heißt was?
Ja, die haben also ganz, und wir sind, und die behandeln uns so ungerecht, und es ist, und so weiter, und so weiter. Und
also eine Auflehnung quasi.
Auflehnung, halt. Und man hat aber immer den Konsens gesucht, hat immer versucht, also mit den Gegnern oder mit der gegnerischen Partei oder wie auch immer, auf einer Verhandlungsbasis zu koexistieren.
Okay, und evolutionär handeln heißt genau das, dass man durch Konsens versucht,
Konsens
die Leute
und eben durch,
was zu bringen. Oder?
Und eben durch Taten, die man gesetzt hat, eben im Roten Wien, um jetzt endgültig aufs Rote Wien zu kommen, den neuen Menschen zu formen, durchaus in einer paternalistischen Weise manches Mal. Aber man hat eben ein Programm durchgezogen, das auf diversen Maßnahmen beruht hat. Also das heißt, man hat die Kinder- und Jugendfürsorge mit Zahnkliniken, mit Schulärzten, mit Schulprogramm von Otto Glöckl zum Beispiel, Stichwort Gesamtschule und so weiter durchgezogen.
Ja. Ich bin jetzt nur gerade, kannst du mir vielleicht nochmal die handelnden Personen oder die skizzieren, wie das damals war? Also es war Erster Weltkrieg. Davor hat es auch schon Parteien gegeben.
Es sind Anfang des Jahrhunderts schon zwei Sozialdemokraten im Gemeinderat gesessen. Aber natürlich Karl Lueger war christlich-sozial.
Christlich-sozialer, okay. Dann war der Krieg, dann waren die Wahlen, dann haben die Sozialdemokraten
gewonnen
mit einer Mehrheit. Und haben dann gesagt, okay, wir ziehen jetzt unser Programm durch. Und
genau, das war zuerst der Bürgermeister Jakob Reumann.
Und dann Reumannplatz?
Oder der Reumannplatz nach ihm.
Nach ihm, ja.
Und dann ist eben der Bürgermeister Karl Seitz gekommen, 1923, der vorher das Amt des ersten Nationalratspräsidenten gehabt hat und erste Staatsoberhaupt war dadurch von Österreich. Aber der ist 1923 Bürgermeister geworden und der hat sich ein sogenanntes Dreamteam, kann man sagen, zusammengeholt. Also er hat gehabt den Otto Glöckl als Schulreformer, er hat den Julius Dandler im Gesundheitswesen gehabt und er hat vor allem den Hugo Breitner gehabt. Und der Hugo Breitner war der Finanzstadtrat. Weil ganz wichtig war ja, dass man Steuern einheben konnte.
Damit man das überhaupt finanzieren kann. Die Umsetzung des evolutionären Programms.
Und diese Steuerhoheit hat man eben bekommen, weil man Bundesland wurde und dadurch, als Bundesland ist man auch am Lastenausgleich beteiligt gewesen. Man hat also Bundessteuern einen Anteil bekommen. Und es ist dem Hugo Breitner wirklich gelungen, sehr viele Steuern einzuführen.
Was waren das zum Beispiel für Steuern? Ja,
Luxussteuern, kannst du dir vorstellen.
Auf Champagner.
Champagner, auf Pferde, auf Autos, auf alles, was als Luxus, was übers Lebensnotwendigste hinausgegangen ist. Und dann hat der Hausgehilfinnen Steuer eingeführt. Also jeder, der Haushaltshilfe gehabt hat, hat Steuer zahlen müssen. Und vor allem hat er die Wohnbausteuer eingeführt.
Stimmt, da ist ja manchmal, wenn man so auf alten Gemeindebauten schaut, steht der dann finanziert aufgrund der Wohnbausteuer.
Aus Mitteln der Wohnbausteuer. Aber es gibt auch, Gemeindebauten, wo das nicht steht. Also wenn du am Gürtel fährst, am Metzleinstaler Hof bei der Eichenstraße, das war der erste Gemeindebau.
Und dieser riesige?
Der riesige Gemeindebau und der ist noch vor, der ist 1920 gebaut worden, weil in dem Moment, wo man in der Verfassung gewusst hat, dass Wien selbstständig wird, hat man angefangen schon so, wie wenn es ein Bundesland wäre, nur hat man die Steuern noch nicht gehabt. Und dadurch steht am Metzleinstaler Hof zum Beispiel nicht aus den Mitteln der Wohnbausteuer. Aber er baut von der Gemeinde Wien. Und es ist der Gemeinde Wien gelungen, also bis 1934 Wohnungen zu bauen mit sehr niedrigen Mieten. Mhm. Die Mieten hatten ungefähr 4 bis 5% des Einkommens ausgemacht. Man hat, das ist nach einem gewissen System, nach einem Vormerkschein, nach Punkten, wie es auch heute eigentlich noch ist, vergeben worden. Und es ist gelungen, so über 60.000 Wohnungen zu bauen in dieser Zeit.
Wer hat die geplant oder hat das schon eine längere Vorlaufzeit gehabt oder konnte man die dann so schnell
planen? Na, da waren eine ganze Menge Architekten und denen ist also wirklich freie Hand gegeben worden. Es waren sehr viele Otto-Wagner-Schüler dabei, sehr viele Bekannten. Die Gemeindebauten, wenn du dir anschaust, sind sehr, sehr architektonisch interessant, manche halt mehr oder manche weniger. Und und vor allem ist darauf geachtet worden, dass nur 50% der Fläche verbaut werden.
Aha, ich wollte mich gerade fragen, was waren denn so Ziele eigentlich oder nach welchen Kriterien sollten diese Wohnbauten dann konzipiert oder geplant werden? Weil du hast ja gesagt, es gab diese evolutionären Ziele.
Genau.
Also, wie war das denn?
Also die Wohnbauten jede Raum musste belüftet, durch ein Fenster belüftet werden können. Die Gangküchen, die man ja aus den alten Gründerzeithäusern noch kennt, sollten wegkommen. Es war Wasser in jeder Wohnung. Die Wohnungen waren klein, zwischen 38 und manche haben knappe 50 Quadratmeter gehabt. Dann hat Wasser war in jeder Wohnung, ein Klo war in den allermeisten Wohnungen. Bäder hat es meistens Gemeinschaftsbäder im Keller gegeben. Und eben, wie gesagt, genug Grünfläche. Das waren also die wichtigsten Dinge. Und was also aber außerhalb des Wohnbaus noch dazu gekommen ist, waren eben Beratung zur Empfängnisverhütung ist gegeben worden. Es ist aber die Familie großgeschrieben worden. Es sind Bäder gebaut worden. Das denkt ganz Amalienbad. Es ist das Stadion gebaut worden. Es hat dann die erste Arbeiterolympiade, ich glaube 1930, stattgefunden. Es hat das Säuglingspaket gegeben unter dem Motto, kein Kind soll bei uns auf Zeitungspapier liegen. Und Theateraufführungen, Arbeiter, Volkshochschulen, das war alles. Aber wie gesagt, auch paternalistisch behandelt, man hat den Arbeiter gesagt, sie müssen sie ordentlich anziehen, wenn sie ins Theater gehen.
Man hat schon irgendwie geschaut, wie das sein soll, aber im Prinzip hat man dafür gesorgt, dass es Wohnraum gab, dass es Kulturangebot gab, dass es Freizeitangebote gab.
Genau, ja.
Dass auch Frauenrechte gestärkt wurden.
Ja.
Ich meine, Empfängnisverhütung, Empfängnisberatung ist ja schon eigentlich ein emanzipatorisches Thema auch.
Ja, es war sehr, ja, bestimmt.
Und wie ist das aufgenommen worden von den Wienerinnen und Wienern?
Ja, von der Arbeiterbevölkerung natürlich mit Begeisterung. Es ist so weit gekommen, dass bis in die späten 20er Jahre war eine Mehrheit von 60% haben die Sozialdemokraten gehabt. Weil der Hugo Breitner, der Finanzstadtrat, ist natürlich von den Arbeitern unterstützt worden.
Weil die waren ja die Dienstboten wahrscheinlich.
Wie auch immer, während die Reicheren ihnen Steuersadisten genannt haben. Also weil er immer hat so viel Steuern erfunden. Ja, das Ganze hat dann bis 1934 gedauert. Und 1934, du warst im Februar der Bürgerkrieg. Hat man den Karl Seitz seines Postens enthoben und er hat sich aber geweigert, aus dem Rathaus zu gehen. Und man hat ihn wirklich buchstäblich rausgetragen.
Weil er tot war?
Nein, er war nicht tot, sondern hat gesagt, nein, er geht nicht.
Er geht nicht raus.
Und er war dann im Gefängnis bis Ende des Jahres und hat dann jeden Tag einen Spaziergang durch die Stadt gemacht. Das war eine Provokation, um damit für die Freiheit zu demonstrieren. Und ich denke auch, diese Spaziergänge oder Demonstrationen, er hat es allein gemacht, aber die es jetzt noch gibt von vielen Leuten, die haben schließen an das, oder die es zumindest bei der ersten Koalition mit der FPÖ gegeben hat, schließen an diese Zeit an.
Naja, also ich meine, wir machen ja auch Spaziergänge, die sind allerdings kein Protest, sondern die sollen dem Vergnügen dienen, uns, unserem Vergnügen und dem Vergnügen unserer Hörerinnen und Hörer. Und was hältst du davon, wenn wir im Rahmen unseres zweiten Spaziergangs uns ein paar Sachen, ein paar des Roten Wiens weiter anschauen? Spezielle Orte vielleicht, an denen man diese Ausprägungen sehen kann?
Ja gut, ja. Dann schließen wir doch an unseren ersten Spaziergang. Wo haben wir da angefangen?
Da haben wir in St. Marx angefangen.
Genau. Dann gehen wir jetzt zum
Karl-Marx-Hof. Lass uns zum Karl-Marx-Hof gehen.
Okay, machen wir das.
Okay, gut. Dann, ich freue mich schon.
Ja.
Bis bald.
Servus, Tschüss. Edith.